Das Schöne ist aber, dass in dem Moment, wo du versuchst, es wie eine Geschichte wahrzunehmen, dass du so einen gewissen Abstand dazu hast. Und natürlich, sobald dir das gelingt, diesen leichten Abstand zu haben, das von außen zu betrachten, die ganze Situation logisch auch aufzuschlüsseln, erkennst du auch die Absurdität in dem, was du tust, praktisch bei allem, was du tust, selbst bei relativ einfachen Sachen. Und in dem Moment hast du einen Zugang zur Komik.
Herzlich willkommen. Ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Ein Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Heute hören Sie die Folge 67, wie Sie humorvolle Geschichten erzählen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht wurde Ihnen von meinem heutigen Gast schon ein Buch geschenkt. Das liegt schon bei Ihnen. Oder der neue Roman, den haben Sie vielleicht gerade einpacken lassen als Weihnachtsgeschenk. Vielleicht auch eine CD-Box, ein Hörbuch. Vielleicht haben Sie ihn auch bei WDR 5 gehört, auf Radio 1, im Fernsehen gesehen. Vielleicht aber auch bei einer seiner unzähligen Vorstellungen. Ich nenne Ihnen mal nur ein paar Buchtitel, nur ein paar. Früher war mehr Weihnachten, es hätte alles so schön sein können. Der kategorische Imperativ ist keine Stellung beim Sex. Wäre ich du, würde ich mich lieben. Oder mein Leben als Suchmaschine. Mein heutiger Gast ist der Geschichtenerzähler unter den Kabarettisten. Er hat diverse Preise gewonnen. Den Kleinkunstpreis, den Kabarettpreis, die Tuttlinger Krähe. Er wird auch der Kultautor der Berliner Lesebühnenszene genannt. Freuen Sie sich mit mir auf Horst Evers. Lieber Horst Evers, herzlich willkommen. Schön, dass wir uns sprechen.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dass das geklappt hat jetzt.
Und es war ja nicht einfach ein Interviewtermin mit Ihnen zu bekommen, da Sie so viel unterwegs sind, weil Sie auf Tour sind. Wird das jetzt eigentlich zum Jahresende mehr oder ist jetzt bei Ihnen immer so viel los?
Die Tour wird weniger, aber spielen wird mehr, da ich jetzt mit Freunden ab dem 12. Dezember auch einen Jahresrückblick spiele. Und das spielen wir dann tatsächlich jeden Tag zweimal, also im Mehringhof-Theater in Berlin zuerst. Und dann ziehen wir in der zweiten Januarwoche noch ins Schillertheater um. Eine Woche da im Schillertheater zum Abschluss richtig groß, gewaltig nochmal den Jahresrückblick spielen.
Okay, das heißt, ich muss den Podcast auch so schnell wie möglich online stellen. Okay. Bin ja durch Freunde auf Sie aufmerksam geworden. Meine Freunde, die haben geschwärmt und sie haben mich zu einer Vorstellung eingeladen. Ich hatte noch niemals von Ihnen gehört, ja, noch nichts gesehen. Hab gedacht, ah, das wird bestimmt total toll werden. Hab mich auch sehr darauf gefreut, aber dass ich wirklich so viel lachen würde, dass der Saal kochen würde, dass mir mein Herz so aufgehen würde. Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet.
Und danke.
Ja, gerne ist so. Ja, und seitdem bin ich auch ein riesengroßer Fan von Ihnen. Und ich bin ein Fan von Ihren Geschichten, also fantasievollen Erzählweise, von Ihrer intelligenten Erzählweise und auch von Ihrem warmherzigen Blick auf das Leben. So. Und jetzt
gerne. Ich grüße das.
So, und jetzt will ich mal den Bogen schlagen zu unserem oder zu meinem Thema Geschichten zu erzählen. Das heißt ja jetzt Neudeutsch Storytelling, kennt ja jetzt auch fast schon jeder. Ist eine großartige Methode, um in einer Präsentation oder einem Vortrag lebendig Inhalte zu vermitteln. Also während ich dann unterhalten werde, lerne ich dazu. Ne, ein argentinischer Autor, der sagte mal, Kindern erzählt man Geschichten, damit sie einschlafen, Erwachsenen, damit sie wach bleiben. So. Und damit hat er recht, weil also Geschichten bleiben einfach auch länger im Kopf hängen als trockene Inhalte. So, und da fragen sich aber natürlich auch viele, wo finde ich gute Geschichten? Vor allen Dingen, wie erzähle ich auch spannend? Muss ich da fürs Geschichtenerzählen mit Talent gesegnet sein? Oder kann ich das einfach lernen, Geschichten so zu erzählen wie Horst Evers? Und da ist auch gleich meine erste Frage, die möchte ich dran anschließen. Sie beschreiben ja in Ihren Geschichten die Tücken des Alltags. Sind ja Alltagserlebnisse per se jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig spannend oder komisch, ja. So. Und jetzt ist die Frage, wie erzähle ich meinen Alltag so, dass die Zuhörer lachen, dass sie das komisch finden?
Naja, das ist tatsächlich nicht so einfach. Es ist in jedem Fall, man muss sich vorher eben schon auch überlegen, was möchte ich eigentlich erzählen und warum will ich das erzählen? Was ist das Besondere? Also manchmal ist es relativ einfach. Ich habe im aktuellen Programm im Moment auch eine Geschichte dabei, die geht einfach damit los. Und das war natürlich auch so, dass ich unterwegs bin, in Franken an der Fleischerei vorbeikomme und im Schaufenster hängt da ein Schild, auf dem steht veganfreie Wurst. Was dann natürlich einfach schon mal so ein Aufhänger, so eine Überraschung ist, wo man weiß, da steckt vielleicht eine Geschichte. Da ist wahrscheinlich eine Geschichte, oder es ist in jedem Falle was mir auffällt, wo ich dann auch nochmal zurückgehe und gucke und dann auch wirklich sehe, nee, da steht wirklich veganfreie Wurst, dann da reingehe und es dann erlebe. Aber es ist insgesamt, also dann auch mit der Metzgersfrau spreche, die auch erzählt. Also sie ist sehr offen, sie ist sehr zugänglich und sagt eben, ja, anfangs war es ein Scherz von ihnen, weil sie haben das jetzt auch immer häufiger, dass Leute reinkommen und fragen, was haben sie denn so an veganen Sachen da? Und es war ihnen irgendwie lästig als Fleischerei. Deshalb haben sie das Schild hingehängt, veganfreie Wurst. Und jetzt, seit das Schild da hängt, ist es aber so, dass die Nachfrage eben immer stärker geworden ist. Immer mehr Leute wollen genau diese veganfreie Wurst. Und daher haben sie mittlerweile, ohne Quatsch, tatsächlich nebeneinander zwei Stapel liegen. Das ist exakt die gleiche Wurst.
Nein.
Das eine ist eben eine Jachtwurst, wie sie immer war. Und daneben liegt exakt die gleiche Wurst, an der steht eben veganfrei. Und von der verkaufen sie das Dreifache. Sagt, ja, das nimmt sie jetzt erstmal so hin. Ne? Das ist jetzt eben so. Sie hat auch natürlich überlegt, warum ist das so? Sie vermutet, weil die Leute das eben als Zusatzqualifikation auch sehen, dass die Wurst außerdem auch noch veganfrei ist und viele auch fragen, kann die doch Spuren von Veganem enthalten? aber offensichtlich mögen das die Leute in dem Falle. Und das ist natürlich sozusagen für mich dann eine klassische Situation, wo ich eigentlich dieses vegan frei gesehen habe, wo eben etwas in der Bedeutung einfach umgedreht wird. Also das ist normalerweise Sachen vegan, also dass eben etwas dort fehlt und das, was fehlt, wird dann wieder rausgenommen. Und so kann man sich dem Alltag über Logik natürlich dann auch immer wieder nähern und kann damit auch umgehen. Aber grundsätzlich ist es natürlich, also jetzt bei den Geschichten, die ich im Programm habe, Ich erzähle ja über 2,5 Stunden und deshalb ist es da eben wahnsinnig wichtig, dass jede Geschichte eben auch eigen ist, dass es kein echtes System gibt, dass man nie weiß, so erzählt er die Geschichte, so baut er sie auf, weil das würde dann sehr langweilig werden nach kurzer Zeit, sondern diese Geschichten sind im Prinzip, ja, eigentlich kannst du wie gute Freunde, würde ich sagen, wo du ja auch, jeder ist anders und jeder funktioniert auch auf eine andere Art und Weise. Mit jedem musst du anders umgehen. Das ist natürlich auch mit dem Alltag. Du hast permanent verschiedene Alltagssituationen und jede verdient eigentlich letztlich eine andere Behandlung. Das Schöne ist aber, dass in dem Moment, wo du versuchst, es wie eine Geschichte wahrzunehmen, dass du so einen gewissen Abstand dazu hast. Und natürlich, sobald dir das gelingt, diesen leichten Abstand zu haben, das von außen zu betrachten, die ganze Situation logisch auch aufzuschlüsseln, erkennst du auch die Absurdität in dem, was du tust, praktisch bei allem, was du tust, selbst bei relativ einfachen Sachen. Und in dem Moment hast du einen Zugang zur Komik. Und wenn das dann gelingt, diese Komik nochmal, indem man sich selbst etwas zurücknimmt, die dann darzustellen, dann nähert man sich schon einer Geschichte. Ob die dann in sich funktioniert, ob die spannend oder interessant ist, das steht dann auf einem ganz anderen Blatt. Also das kann schon auch eine unglaublich banale Geschichte sein, die man dann wirklich nur für sich in dem Moment dachte, was dann aber über den Moment zumindest schon mal hilft.
Ah, okay. Also jetzt haben Sie schon meine nächste Frage so ein bisschen beantwortet. Ich frage Sie trotzdem nochmal, also wie picken Sie sich denn Ihre Geschichten raus? Also oder anders, das frage ich mal anders, woran erkennen Sie denn, dass die Geschichte oder dass ein Erlebnis das Potenzial hat?
Na, das, die wichtigste Regel für mich, auf die verlasse ich mich natürlich auch immer, ist, was ich interessant oder was ich komisch finde, finden auch andere interessant und komisch. Das ist natürlich etwas, worauf ich mich bislang immer verlassen kann und was gleichzeitig meine größte Angst ist. Wenn ich irgendwann an einem Punkt angelangt bin, wo ich einfach nur noch über Dinge lache oder Dinge interessant finde, die keinen anderen mehr interessieren, was man ja ab und zu mal hat, wo man dann auch manchmal ganz verzweifelt ist.
Oh,
warum interessiert das denn keinen? Warum ist denn niemand? Ich finde, dass ich könnte mich da reinstürzen. Ich könnte da Stunden drüber reden, aber kein anderer. Ich finde auch niemanden, wenn dann irgendwie ich irgendwelche Geschichten habe, wo ich dachte, das ist ja super, das ist sensationell, das mal auf diese Art und Weise zu betrachten. Eine bestimmte Situation, die dann mitkriege, dass andere der Auffassung sind, man muss das eigentlich auf gar keine Art und Weise betrachten, weil das ist völlig langweilig und uninteressant. Das gibt's dann schon auch immer, aber im Regelfall kann ich mich da eigentlich drauf verlassen, dass was, Was ich interessant finde, was mich beschäftigt, dass das dann auch andere beschäftigt. Und das ist immer eine sehr große Gefahr. Also wir sind ja nun tatsächlich die ganze Zeit von einem wahnsinnigen Geflacker von Dingen umgeben, die unsere Aufmerksamkeit erregen und schauen. Und es ist immer für mich zumindest die große Gefahr, dass ich dabei verwechsle, was sozusagen in der Öffentlichkeit wichtig ist, was eh sehr viel bespiegelt wird, dass ich dann denke, das wäre auch für mich und für andere wichtig und auf einmal dann die Themen habe, die ohnehin 80% der Zeit in der Öffentlichkeit verhandelt werden, wo es dann ohnehin sehr viel geht. Das, was sowieso ganz, ganz viele andere schon machen, das muss ich nicht auch noch erzählen. Und das wäre, glaube ich, auch ja ein bisschen enttäuschend für die Leute, die dann ja auch Zeit investieren und extra einen Abend sich aufmachen und kommen. Und dann hören sie da nochmal dasselbe Zeug, was eh sie die ganze Zeit umgibt. Das heißt, ich versuche immer die Sachen dann auch zu entdecken, die eben nicht so einen großen Raum in der Öffentlichkeit einnehmen, die einen aber schon auch die ganze Zeit beschäftigen und auf die man dann eben so trifft. Also die Geschichten, die so nebendran am Weg liegen.
Ah, okay. Ja, spannend. Und ist denn das auch für Sie in Ordnung, dass Sie auch mal, erzählen Sie auch mal was Peinliches oder Dinge, die Sie nicht gebacken bekommen haben oder Situationen, wo Sie sagen, oh, im Nachhinein, da schäme ich mich aber, oh nee, aber jetzt gerade erst recht erzähle ich die.
Genau. Also es ist, also ich würde wahrscheinlich tatsächlich nie etwas erzählen, wo ich mir wirklich selbst auch Vorwürfe mache. Also wenn ich, keine Ahnung, also weil jetzt ist es schwierig, jetzt ein Beispiel zu nennen von einer Geschichte, die ich niemals erzählen würde.
Doch, mir fällt eine ein, ich habe bei Ihnen auf der Homepage, habe ich das gelesen mit der Unterhose im Kaufhaus. Das ja, könnte man
ich dann tatsächlich erzählen. Das ist in der Tat eine wahre Geschichte, also ich kann sie kurz umreißen. Da war ich in der Stadt unterwegs und wie es dann manchmal so ist, ich brauchte dann irgendwas auch aus dem Bekleidungsgeschäft und habe dann noch mit der Tochter telefoniert, weil die auch immer ständig was hat und hat gefragt, ob ich irgendwas mitbringen soll. Und sie sagte dann, dass ich ihr noch Unterhosen mitbringen soll. Und dann, man macht so schnell was verkehrt, war ich halt in dieser riesigen Abteilung des Discounters, wo ganz, ganz viel Zeug war und dachte, ich es jetzt nicht richtig verstanden, ob ich was verkehrt mache. Wie es dann häufig ist, rufe ich nochmal die Tochter schnell an und sie sagt eben, naja, mach halt schnell ein Foto und schick's mir und ich sag dann, welche du nehmen sollst. Und ich denke mir überhaupt nichts dabei eigentlich und stelle dann aber fest, also kurze Zeit, also Sekunden später, stelle ich fest, dass ich gerade als 50-jähriger Mann mit Halbglatze in der Unterhosenabteilung zwischen ganz vielen jungen Mädchen steht und Mädchenunterhosen fotografiere. Ja. Erst merke, als ich sehe, dass mich andere schon angucken dabei und beobachten und mir erst da klar wird, um Gottes Willen, was machst du hier gerade? Und daraus entwickelt sich dann natürlich eine wahnwitzige Geschichte, als eine Verkäuferin mich auch anspricht. Ich auch sage, es ist nicht das, wonach es aussieht. Und es dann so, aber das ist tatsächlich ja eine Geschichte, die im Prinzip im Groben sich auch so ereignet hat. Und da habe ich dann schon das Selbstbewusstsein. Also zu sagen, nee, das kann ich natürlich erzählen. Weil es ist auf der einen Seite klar, peinlich. Es ist aber auch nachvollziehbar, wie sowas geschehen kann. Aha. Und es war ja von mir keine böse Absicht. Wenn ich beispielsweise, das ist jetzt wirklich konstruiert, weil es ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert, aber was passiert, wenn ich in der Stadt unterwegs bin mit dem Fahrrad und in wahnsinniger Eile bin und auch wirklich, das hat man ja manchmal zu dem Termin muss und sonst irgendwas und dann mit dem Fahrrad irgendeine tatsächlich rücksichtslose Aktion mache. Also was weiß ich, meinetwegen in hohem Tempo über den Bürgersteig abkürze, was ich selbst furchtbar finde, was ich schrecklich finde mit Fußgängern. Das wäre etwas, was ich selbst so verurteilenswert finde, ist tatsächlich aber unter großer Stresssituation mir vorstellen kann, dass ich es mache. Aber da hätte ich Probleme mit, das auf der Bühne zu erzählen, weil ich ganz große Probleme habe, das dann zu rechtfertigen. Okay. Also auch für mich selbst, wo ich sage, meine Güte, egal wie groß du im Stress bist, du kannst da nicht relativ knapp an Fußgängern vorbei über den Bürgersteig mit dem Fahrrad dann auf einmal abkürzen. Das gehört sich einfach nicht. Das funktioniert einfach nicht. Und da wäre ich wahrscheinlich, man merkt es ja jetzt auch schon, ich komme dann sofort ins Schwimmen, weil das so mit meinem eigenen moralischen Wertesystem kollidiert, dass ich das dann ganz schlecht erzählen kann. Aber Dinge, die ich selbst gut erklären kann, also die natürlich wahnsinnig peinlich sind, aber wo ich persönlich auch sagen würde, Es ist eben auch keine böse Absicht und man gerät eben da rein, erzähle ich mit großer Freude. Da bin ich sehr dankbar. Da habe ich auch das Selbstbewusstsein natürlich zu sagen, das macht mich überhaupt nicht kleiner, sondern das Schöne ist, wenn du auf der Bühne bist oder das Angenehme, das ist allerdings etwas, was ich irgendwann auch begriffen habe. Das hat einige Zeit gedauert. Du kannst mit den Leuten über alles reden. Es ist, was immer auch passiert, es gibt eigentlich auf der Bühne keine Panne. Es gibt kein Problem oder sonst irgendwas, weil du immer alles erklären kannst. Und die Leute ja im Prinzip auch Verständnis haben. Das heißt, wenn du reinen Herzens bist, wenn deine Absichten klar sind und freundlich sind, kannst du eigentlich machen, was du willst.
Ja, stimmt.
Wo es düster wird, wo man das Gefühl hat, da ist... Also jetzt was Klassisches bei diesem ganzen Bereich mit Schreiben und Auftritten und dergleichen, wenn man das Gefühl hat, der bewegt sich nur irgendwie auf der Bühne, weil er berühmt sein will oder viel Geld verdienen will, wenn man das als Absicht spüren würde, das ist dann furchtbar. Das ist schlecht, aber in dem Moment, wo du auch wirklich zu dir selbst ganz klar sagen kannst und das auch tatsächlich so ist, ist kein großes Problem, wenn das dann nicht so wäre. Nee, ich bin hier, weil ich total gerne meine Geschichten erzählen möchte und das noch war und das finde ich hübsch und das würde ich gerne mitgeben und so, dann kannst du wirklich erzählen, was du willst, weil das praktisch immer richtig ist und immer berechtigt ist.
Ah, toll. Ja, schön. Schön, nochmal ein toller Gedanke. Ja, super. Super, super. Ich brauche selber irgendwie für zur nächsten Frage einen kleinen Sprung, weil das jetzt
lang zu antworten.
Nein, nicht deswegen. Nein, das ist weil super, weil ich finde, das ist jetzt auch für meine Arbeit und ich habe nochmal mein Sein auf der Bühne, meine Vorträge reflektiert und deswegen finde ich, mit reinem Herzen drauf zu gehen, ist ein toller Affirmation fast schon. Okay, jetzt möchte ich aber auf was Trockenes kommen. Oh, jetzt schäme ich mich fast schon, so eine trockene Frage zu stellen. Jetzt geht's.
Du musst dich dann nie, das sage ich ja.
Oh Gott, jetzt komme ich mit. Jetzt geht's um Stilmittel. Haben Sie da sowas? Also gibt es so Lieblingsstilmittel oder sagen Sie, ach Stilmittel, wenn Sie mir auch Frau Schirmer mit so einem Stilmittel, was mögen Sie da am liebsten?
Nein, jetzt konterkariere ich doch gleich mal, das mache ich ja immer sehr gerne, das, was ich gerade gesagt habe, direkt, was das Erzählen angeht und das Aufbauen von Geschichten und das Schreiben, bin ich schon ein hartgesottener Profi. Ich habe das Ganze ja auch tatsächlich studiert. Ich habe in meinem Leben wahnsinnig viel gelesen. Ich schaue auch sehr viele Serien. Ich schaue auch viele Kollegen an und so. Und eben weiß von vielen Möglichkeiten, wie man eine Geschichte aufbaut, wie man damit umgeht und denke auch persönlich, das ist wahnsinnig wichtig, dieses Handwerkszeug sich beizubringen. Das ist tatsächlich Handwerkszeug, das du brauchst, wie auch bei der Schauspielerei. Und das ist keine Hexerei und das ist auch kein Aberglaube, sondern das ist etwas, was irrsinnig wichtig ist, weil, das hatte ich vorhin ja schon gesagt, wenn du über 2,5 Stunden erzählst, kannst du nicht immer denselben Aufbau haben. Das wird furchtbar. Eigentlich muss jede Geschichte anders sein. Jede Geschichte muss was Besonderes haben, muss anders funktionieren. Unterm Strich sind es im Prinzip natürlich immer drei Ebenen, mit denen man zu arbeiten hat. Das ist Kontext, also du musst wissen, warum du es erzählst, in welchem Kontext du es einbaust, warum es auch für die Leute interessant sein könnte. Das ist gar nicht schlecht, wenn du ihnen ein bisschen was an die Hand gibst, wenn du was nimmst, wo es gerade jetzt auch aus einer normalen Situation herauskommt, wo sich jeder erstmal zu Hause fühlt. Also das ist praktisch der erste Punkt. Auch das zählt alles in den Kontext mit rein. Dieser erste Punkt, dass man so ein Gefühl, im Moment ein Modewort von Heimat erschafft, wo sich jeder in der Geschichte schon mal zu Hause fühlt, geborgen fühlt und sagt, ja, da bin ich jetzt, da bin ich angekommen. Und dann kannst du sie hin und her schütteln. Dann können die überraschenden Wendungen kommen, wenn du das schon einmal hast. Das ist dann eben der zweite Punkt, die Fallhöhe. Also wie wir es eben mit der, das ist natürlich da ein schönes Beispiel, mit den fotografierten Mädchenunterhosen hast. Wenn ich als Mensch, der ich da auf der Bühne stehe, direkt vor den Leuten, mich dann zurücksetze und dieses Bild erzeuge wie ein 50-jähriger untersetzter Mann mit Halbglatze zwischen vielen jungen Mädchenunterhosen fotografiert, ist das allein schon eine ganz ordentliche Fallhöhe. Damit kannst du schon schön arbeiten. Das ist schon eine feine Sache für den Aufbau. Und das Dritte, und das ist natürlich auf der Bühne bei Komik das A und O ist das Timing. Es gibt Kollegen, oder wenn man jetzt ganz große nimmt, wie Gerhard Polt, die arbeiten fast nur mit Timing. Also wenn du dir da den Text gedruckt anguckst, denkst du als Autor auch manchmal, meine Güte, das ist eigentlich jetzt als Text geht so, aber es wird auf eine Art und Weise in dem Timing präsentiert, wo es richtig ganz, ganz groß ist und so fantastisch. Loriot natürlich ein anderes riesiges Beispiel, der ein Großmeister des Timings ist. Dann, aber letztlich sind es dann doch die drei Sachen, mit denen du immer arbeitest. Kontext, Fallhöhe, Timing. Und die brauchst du für alle Geschichten. Aber der eigentliche Aufbau der Geschichte, die eigentliche Herangehensweise sollte dann schon auch immer variieren. Und da ist es bei jeder Geschichte, bei jedem Erlebnis schon wichtig, dass man sie ernst nimmt. Das passiert aber auch automatisch, weil man dann ja mitkriegt, wenn man es falsch macht. Ich mache es ja auch häufig dann erstmal falsch. Wenn man es falsch macht, dass man nochmal einen anderen Angang braucht und dass die Geschichte anders betreut werden muss. Aber dazu muss man sie auch gern haben. Also ich sehe sie dann auch immer als Freunde an, mit denen ich unterwegs bin, die natürlich dann von Abend zu Abend auch schon mal hier und da Hilfe brauchen. Und manchmal muss man ihnen auch ein ganz neues Styling verschaffen.
Ah, okay. Also wie viel Zeit brauchen Sie denn, bis Sie mit einer Geschichte zufrieden sind? Also wie lang dauert das?
Das ist unterschiedlich. Es gibt in der Tat Geschichten, die habe ich einmal erzählt oder einmal aufgeschrieben und die haben sofort gestimmt. Das ist natürlich immer super. Es zeigt sich auch, dass das oft die allerbesten Geschichten sind. Also wo relativ beim ersten Nachdenken drüber schon klar ist. Also ich habe tatsächlich auch so verschiedene Grundregeln, wo ich immer versuche, mich dran zu halten. Eine davon ist, die Geschichte hat immer recht. Also natürlich habe ich mir immer irgendwas überlegt, was ich mit der Geschichte möchte, was ich aussagen möchte, welche Funktion sie dann auch für mich im Laufe des Abends oder insgesamt hat. Aber wenn ich anfange, die Geschichte zu erzählen oder aufzuschreiben und merke, nee, die geht in eine andere Richtung und die Geschichte will eigentlich was anderes, das hat nichts mit dem zu tun, was ich mit der Geschichte eigentlich machen wollte, dann bringt es nichts, sich gegen die Geschichte querzustellen. Dann muss ich hier einfach folgen und nehme sie dann so, wie sie ist. Aber ich bin da ja auch manchmal begriffsstutzig und brauche eine ganze Weile, bis ich verstanden habe, was die Geschichte eigentlich möchte und wie sie erzählt werden möchte. Und da, also es gibt auch im aktuellen Programm, gibt es eine Stelle oder eine Geschichte, die kann ich vielleicht ganz kurz umreißen. Da geht es darum, ich bin eingepackt mit einem Leihwagen, den ich auch schnell zurückbringen muss. Also bin unter zeitlichem Druck und gehe dann zur Baustelle. Also offensichtlich habe ich ein Baustellenfahrzeug eingepackt, um zu fragen, ob die wissen, wer das war. Und da ist dann jemand an so einem, sieht aus wie ein Presslufthammer, ist aber so ein Stabmixer, mit dem er da umrührt. Und tatsächlich ist es dann so, dass er mich dann ranwinkt und sagt, ja, er geht da irgendwie gucken und er gibt mir diesen Stabmixer in die Hand, der da weiter rührt und geht dann weg ins Haus und kommt nicht wieder. Und ich stehe mit diesem Stabmixer ewig dann da und daraus entwickelt sich dann die Geschichte, weil ich da bin und dann nicht weg kann und diesen Stabmixer habe und überlege, was jetzt zu tun ist. Aber es gibt eben diesen Moment, diesen ganz wichtigen Moment, wo er mir den Stabmixer übergibt. Also wo ich ihn dann wirklich auch in der Hand habe und und er dann weggeht. Und da habe ich wirklich, glaube ich, 40 verschiedene Versionen geschrieben und immer wieder ausprobiert, damit das auch wirklich logisch ist, damit es nicht gewollt wirkt oder ausgedacht oder konstruiert wirkt. Das war sehr schwer. Das war und natürlich dann ist es eine große Timing-Frage. Es ist eine Frage, wie der Mensch herangeht. Und da habe ich ewig dran geprügelt. Also sowas gibt's dann auch, weil ich immer wieder dann hinterher die Geschichte hat zwar in sich funktioniert, weil sie noch ganz viele überraschende Wendungen hat und so. Aber an diesem Punkt hatte ich dann oft das Gefühl, nee, das haut nicht hin. Und das wirkt irgendwie immer noch so nicht naturwüchsig, wie ich diesen Stabmixer in die Hand kriege. Und das hat bestimmt 3 Monate gedauert, bis ich endlich, und das sind ja dann letztlich nur 3-4 Sätze, diese 3-4 Sätze so hatte, dass ich sagte, nee, jetzt stimmt's. Jetzt fragt sich niemand mehr, warum ich den Stabmixer, sondern es ist alles völlig logisch. Es ist ein sanfter, glatter, klarer Übergang. Und das ist eben sehr wichtig, wahrscheinlich auch bei, würde ich sagen, bei Vorträgen sehr wichtig, dass man sich zwischendrin, wenn man es eben hört, doch nie zwischendrin auch die Frage stellt, wieso macht er das jetzt oder so, sondern einfach sich dann auch mittreiben lässt, indem es indem es alles dann wirklich sinnvoll aufeinander aufbaut und so eine Naturwüchsigkeit hat, die man manchmal geschenkt kriegt. Also manchmal ist es so klar, dass es beim ersten Schreiben direkt da war, man nie wieder was dran machen muss und niemand eine Frage stellt. Und manchmal wirkt es ewig. Also selbst bei mir, der ich jetzt, glaube ich, sehr erfahren bin in sowas, brauche ich 3 bis 4 Monate, wo es immer künstlich wirkt und immer konstruiert, bis ich irgendwann es dann endlich schaffe, so einen Fluss, und oft ist es nur ein Adjektiv, was ich dann beifüge, einen Fluss reinzukriegen, dass es dieses Naturwüchsige hat und das alles in sich dann auf einmal einen Sinn ergibt und zu einer schönen Geschichte wird, wo man sagt, ja, da lasse ich mich jetzt auch gerne reinfallen.
Okay, aber wie überprüfen Sie denn die Wirkung Ihrer Geschichte? Also das heißt, einerseits habe ich jetzt rausgehört, das ist so Ihr Gefühl, ne? Aber andererseits testen Sie das dann immer mit dem Publikum aus, dass Sie sagen, also jetzt beispielsweise auch mit der Geschichte mit dem Leihwagen, haben Sie das immer wieder probiert in den Vorstellungen oder wie haben Sie das dann... Genau. Achso, Sie ja, haben es einfach probiert und geguckt, kommt da jetzt ein Lacher oder wie hat sie es angefühlt?
Schön. Nee, das ist nicht mal unbedingt das, also gut, bei Pointen ist es leicht, da kann man es dann einfach an der Art des Lachens oder des Applauses dann auch erkennen, ob es funktioniert oder nicht, aber das sind ja Geschichten, die es inhaltlich zusammenhängen, wo man dann merkt, gehen die Leute das mit mir mit oder sind sie irritiert? Und das merkt man in den nächsten 15, 30 Sekunden. Also ich bilde mir ein, und das bilde ich mir auch sogar fest ein.
Ja, also ist ja auch wichtig. Wir brauchen überzeugt, sagen wir ja, so. Ja, wir müssen das ja auch überprüfen. Also es müssen ja alle Menschen, die auf einer Bühne stehen, die müssen das ja irgendwie ins Gefühl kriegen. Also genau. Anders geht's ja nicht.
Ich bilde mir wirklich richtig ein, dass ich das spüre, wenn ein Publikum anfängt zu überlegen, was macht er da gerade? Das ist doch jetzt Blödsinn. Also wenn sie da für einen Moment dann eben weggehen, das kriege ich mit, das höre ich sozusagen an der Atmosphäre im Raum. Das hat gar nichts im Moment mit Lachen zu tun, sondern das ist so ein Gespür, du hast ja wahnsinnig offene, weite Ohren, die in den Raum reingehen. Und das merkst du. Und ich habe natürlich tatsächlich eben mein eigenes Gespür. Ich merk's. Also man kann lange was schreiben. Ich kann es sogar laut vor mir her sagen und einmal laut vorher vorlesen, wo ich denke, ja, das klingt doch flüssig. Aber die Bühne hat dann immer noch mal einen eigenen Klang.
Ja, stimmt.
Also viele Sachen, die wenn du es am Schreibtisch gesagt hast, vielleicht sogar im Probenraum gesagt hast, wo man denkt, ja, das hat eine schöne Wirkung, das macht einen Raum auf, dann saß es auf der Bühne und das ist, als sprichst du es in den Karton. Also das ist etwas, was ich zumindest dann erst auf der Bühne wirklich merke. Es gibt ja den schönen Satz, den ich dann immer wieder gerne zitiere, wer probt, kann nix.
Ja, den kenne ich, wer probt, kann nix.
Ich jetzt ja in der Tat aus einem Bereich komme, wo fast nicht geprobt wird, wenn man, also zumindest die Solo-Sachen, jetzt klar beim Jahresrückblick, da machen wir Ensemble-Sachen, die proben wir natürlich auch. Und auch Lieder proben wir. Aber so Solo-Sachen probt man praktisch nie, sondern macht man direkt vor Publikum und lässt sie dort sich dann sozusagen einschleifen und einarbeiten. Und das ist aber auch mit das, was mir nach wie vor eigentlich am meisten Spaß macht, tatsächlich dann dieses relativ filigran, diese Kleinarbeit, dieses Schauen. Man hat natürlich viel Erfahrung, man hat auch bestimmte Strukturen, man weiß auch bei bestimmten Sachen, die sollte man eigentlich nicht machen oder gar nicht. Aber wie es richtig funktioniert, kriegst du halt immer erst mit, wenn du es wirklich auf der Bühne machst.
Ja, stimmt.
Im richtigen Leben.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Also ich habe ja bei Ihren Vorstellungen so den Eindruck, Sie sprudeln da nur vor Kreativität. Und Sie sind ja so ein immerwährender Quell. Da war ich schon leicht neidisch, dachte, oh Mann, toll, bei Horst Evers, da klappt's und ne, so. Geht's mir denn auch so? So, oder gibt's denn auch mal Tage, bei denen bei Ihnen nichts funktioniert?
Eigentlich nur.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter www.birgit-schürmann.com/podcast-schürmann mit UE eintragen können. Alle Vorstellungstermine, CDs und so weiter, das finden Sie alles auf der Homepage von Horst Evers, www.horst-evers.de. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, wenn er hilfreich für Sie war, ich freue mich über eine Bewertung bei iTunes. Ich freue mich auch ebenfalls, wenn Sie mich besuchen auf den üblichen sozialen Kanälen, auf Facebook oder auch auf Instagram.
Wir hören uns wieder hier in Kürze. Ich will den zweiten Teil so schnell wie möglich fertig machen. Um Weihnachten herum. Bis dahin, Ihre Birgit Schiemann.